Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit sagenhaften 103 Jahren ist der frühere Chefankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecher-Nachfolgeprozessen gestorben. Sein Name? Benjamin Ferenc. Wir haben das gestern schon kurz gemeldet, wollen aber wegen der deutschen Geschichte und der rechtshistorischen Tragweite darauf jetzt nochmal vertieft eingehen. Zu Kultur heute lädt sie Michael Kühler ein. Der damals 26-jährige amerikanische Staatsanwalt, transsilvanisch-jüdischer Herkunft, war vom September 1947 bis zum April 1948 Ankläger von 24 hochrangigen Beamten aus SS, Gestapo und SD. In seiner mündlichen Anklage 1947 fällt in Nürnberg das Wort vom systematischen Völkermord, Genozid.
We shall show that these deeds of men in uniform were the methodical execution of long-range plans to destroy ethnic, national, political and religious groups which stood condemned in the Nazi mind. Genocide, the extermination of whole categories of human beings, was a foremost instrument of the Nazi doctrine.
Einer, der den gerade gehörten Ben Ferenc gut kannte, das ist der Völker- und Strafrechtler Klaus Kress von der Universität zu Köln. Er ist auch Berater des Anklägers beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und ihn habe ich gefragt, warum war dieser Prozess so wichtig? Warum ging es bei der Nürnberger Anklage durch Benjamin Ferenc?
Es ging um die Massenmorde, durchgeführt durch die sogenannten SS-Einsatzgruppen im Zuge des deutschen Angriffskriegs gegen die Sowjetunion. Opfer waren vornehmlich Juden. Der Holocaust kündigte sich an. Und in diesem Prozess führt Benjamin Ferenc die Anklage für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das tut er, und das ist ganz unglaublich, im Alter von 27 Jahren. Dieser große Mann, wie wir ihn heute kennen, war kleinen Wuchses, schaute kaum über das Katheder hinüber, und es war sein erster Fall, zugleich der größte Mordprozess der Rechtsgeschichte.
Was ist das Vermächtnis dieses jungen Staatsanwaltes und Chefanklägers der Vereinigten Staaten da in Nürnberg 1947-48?
Ferenc, das muss man wissen, hat seine Kriegserlebnisse sein Leben lang als Trauma empfunden. Und dabei muss man bedenken, er war ja als Militärjurist dabei, als einige der deutschen Konzentrationslager befreit wurden, hat also dem Schrecken unmittelbar ins Auge gesehen. Und dieses Trauma ist für ihn zu einem lebenslangen Antrieb geworden, über die Nürnberger Prozesse hinaus, an denen er mitgewirkt hat. Zu einem fortwährenden Antrieb für Frieden, für die Würde eines jeden Menschen zu wirken und für die Fortentwicklung des Völkerrechts.
Der Prozess der Verrechtlichung wurde durch ihn vorangetrieben?
Ja, er hat zunächst sich eingesetzt für die Entschädigung jüdischer Opfer des Nationalsozialismus, und dann wurde er zu einem Publizisten auf dem Feld des Völkerrechts. Er sagte, mein Stift ist zu meiner Waffe für den Frieden geworden. Und er hat im Wesentlichen zu zwei Themen geschrieben: Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs und dann die Strafbarkeit des Angriffskriegs. Man hat ihn gelegentlich Mr. Aggression genannt. Treffender wäre aus meiner Sicht Mr. No Aggression gewesen. Und dann hat er sich eingebracht in die jahrzehntelangen Verhandlungen zum Internationalen Strafgerichtshof. Da war er eine unangefochtene moralische Autorität, man könnte auch sagen, eine besonders eindrucksvolle Verkörperung des Weltgewissens.
Sie haben das aus nächster Nähe erlebt, ne? Als Mitglied der deutschen Delegation. Da hat er auch gewirkt, denn dieser Strafgerichtshof und auch das römische Statut sind verhältnismäßig junge Entwicklungen, ne? Die da 47, 48 in Nürnberg im Grunde in Gang gesetzt wurden.
Das ist richtig. Ich durfte ihn kennenlernen im Sommer 1998 in Rom. Das war der Sommer, in dem der Internationale Strafgerichtshof gegründet wurde. Und ich war zu diesem Zeitpunkt junger deutscher Delegierter. Und Benjamin Ferenc war ein wichtiger Berater der deutschen Delegation. Für mich als jungem Delegierten war es nicht schwer, mit ihm in Berührung zu geraten. Denn Ben liebte die Jugend zeitlebens. Und er hatte einen immensen Einfluss auf die Jugend, mit seinem Charisma, mit seiner Zugewandtheit. Ich konnte das in den letzten Jahren erleben. Wir haben Ben in Köln, an der Universität zu Köln, die Ehrendoktorwürde verliehen und er hat die Herzen unserer Studenten im Sturm erobert.
Make law, not war. Recht, nicht Krieg. Das war sein Wahlspruch. Der Völkerrechtler Klaus Kress zur Wirkung und Bedeutung des Chefanklägers in Nürnberg, Benjamin Ferenc, der im Alter von 103 Jahren gestorben ist. Als die Pariser Kathedrale Notre-Dame am 15. und 16. April 2019 brannte, da wurde das historische Bauwerk teilweise zerstört. Der Feuerwehr gelang es nach wenigen Stunden, den Brand auf den hölzernen Dachstuhl zu begrenzen. Der Spitzturm, der hölzerne, ein Meisterwerk des Notre-Dame-Architekten Eugène Viollet-le-Duc, war ein herausragendes Merkmal der Kathedrale. Sein Einsturz verfiel ein Symbol für die Brandkatastrophe. Im Osten Frankreichs, einem kleinen Ort nahe der deutschen Grenze, wird der Turm jetzt restauriert und der imposante Sockel ist schon fertig, soll zum Jahrestag des Brandes wieder montiert werden. Und darüber berichtet nun quasi aus der Werkshalle direkt Caroline Diller.
Wir sind tief im Osten Frankreichs, in Brie, einem kleinen Ort nahe der deutschen Grenze. Ein unscheinbares Industriegebiet, auf den ersten Blick kaum mehr als Hallen, Parkplätze, Tore. Und doch ist dieser Ort etwas Besonderes. In einem Hangar von rund 8000 Quadratmetern wird hier der hölzerne Spitzturm der Kathedrale nachgebaut. Eine monumentale Aufgabe, auch für Profis wie Aurélien Duclos. Der 41-jährige Zimmermann ist einer von rund 40 Spitzenhandwerkern, die aus ganz Frankreich kommen und seit Monaten in Brie den hölzernen Spitzturm wieder aufbauen.
J'ai un peu sous-estimé ce chantier parce que c'est-à-dire que quand j'ai vu la première fois la flèche, bon, je me suis dit bah, c'est peut-être une flèche.
Ich habe die Baustelle, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Als ich den Turm zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, vermutlich ist das so ein klassischer Spitzturm, vielleicht ein bisschen höher als andere. Und als ich dann die Pläne in den Händen hatte, musste ich mich erstmal hinsetzen. Diese Konstruktion ist unglaublich.
Das ist quand même exceptionnel, c'est incroyable, donc même aujourd'hui.
110 Teile hat allein der Sockel des Turms, der über dem Kreuzschiff der Kathedrale aufragt. Wie man da den Überblick behält, Aurélien lächelt. Das gehe nur mit minutiöser Vorbereitung. Spezialisten hatten genaue Skizzen angefertigt. Jedes einzelne Teil hat eine Nummer bekommen. Schon bevor auch nur eine Säge angesetzt wurde, war also klar, welches Teil später wohin kommt. Außerdem wurde die Struktur des Holzes genau analysiert, erklärt Aurélien.
Il y a des bois, c'est comme ça, ça peut arriver, hein. Qui ont du fil tort. Ça veut dire que la pièce de bois, elle a poussé comme une vis.
Es gibt Hölzer, deren Fasern verdreht sind. Der Baum ist sozusagen gewachsen wie eine Schraube, in sich verdreht. Wenn man solche Stücke schneidet, kann man die Fasern zertrennen und Sollbruchstellen erzeugen. Heißt also, wenn der Balken große Kräfte aushalten muss, wie der Sockel des Turms, dann sind solche Stücke nicht gut geeignet.
Faut pas que ça crée une faiblesse dans la flèche.
Auf dem Außengelände werden die fertigen Teile probeweise zusammengesetzt. Eine kleine Hebebühne fährt Arbeiter mit weißen Baustellenhelmen nach oben. Allein der Sockel ist 6 Meter hoch. Der komplette Turm noch 11-mal höher. Der hölzerne Spitzturm habe eine besondere Bedeutung, sagt General Jean-Louis Georgelin. Der ehemalige Generalstabschef der französischen Streitkräfte ist Sonderbeauftragter des Präsidenten und koordiniert den gesamten Wiederaufbau der Kathedrale. Das ist das Herzstück der Restaurierung. Denn als Viollet-le-Duc den Spitzturm gebaut hat, war das die Vollendung dieser gotischen Kathedrale, auch wenn er ihn im 19. Jahrhundert gebaut hat. Und in der Nacht vom 15. auf den 16. April 2019 wurde der einstürzende Turm zum Symbol für die Katastrophe. Ende nächsten Jahres soll die Kathedrale wieder öffnen, sagt Georgelin. Im Dezember 2024 sollen wieder Gottesdienste stattfinden können und auch Besucher wieder nach Notre-Dame kommen. Dann bleiben aber noch Außenarbeiten. Nach der erfolgreichen Generalprobe in Brie werden die Teile des Sockels nach Paris gefahren und sollen dort zum Jahrestag des Brandes auf das Kreuzschiff der Kathedrale gesetzt werden.
Das Herzstück der Restaurierung von Notre-Dame. Caroline Diller über den Spitzturm. Die Sicherheitslage in Israel, sie ist und sie bleibt dann auch an den Osterfeiertagen sehr angespannt. Raketen schlagen ein, die israelische Luftwaffe fliegt Gegenangriffe. Weil sich Muslime in der Al-Aqsa-Moschee verbarrikadiert hatten, war es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Palästinensern gekommen. Die Sicherheitsmaßnahmen in Jerusalem waren verschärft worden. Zudem kam es wieder zu Protesten gegen die rechtsreligiöse Regierung und ihre Justizreform. In unserer Serie Gesellschaft in Aufruhr geht es einmal mehr um die kulturellen Verwerfungen, wenn die Gewaltenteilung in Israel bedroht wird. Über Justiz, Meinungsfreiheit und Kultur in Israel hören Sie Christian Gampert.
Wer derzeit mit israelischen Intellektuellen und Künstlern Kontakt hat, der spürt nicht nur Sorge um das Land, sondern bisweilen auch eine tiefe Verzweiflung. Viele sind es müde, die immer gleichen Formeln zu wiederholen. Israel stehe vor der Übernahme durch eine zwar gewählte, aber nicht demokratisch gesonnene parlamentarische Mehrheit, die kurz davor sei, die Gewaltenteilung abzuschaffen. Deshalb gehen jeden Samstag, jeden Schabbat Hunderttausende auf die Straße. Ein Ende dieser Aktionen ist nicht abzusehen. Es ist ein langer Prozess, der zu dieser ausweglos scheinenden Lage geführt hat. Israel ist gespalten in einen säkularen, weltoffenen, hedonistischen Teil, Künstler, Wissenschaftler, Digitalindustrie, das alles konzentriert vor allem in Tel Aviv. Und in eine traditionalistische, oft religiöse Schicht, die in der Hauptsache in Jerusalem und auf dem Land anzutreffen ist. Mag diese Einteilung auch schematisch klingen, so halten diese beiden gesellschaftlichen Gruppen bei Wahlen einander die Waage, bei einer völlig zersplitterten Parteienlandschaft. Viele Wissenschaftler und Künstler sehen Netanjahus geplante Justizreform als eine Art Putsch, und das ist die intellektuelle Führungsschicht des Landes, wozu auch Juristen gehören. Die Posten im obersten Gericht sind in Israel nämlich seit vielen Jahren vor allem mit liberalen Rechtswissenschaftlern besetzt. Das Gericht ist eine Art linkes Gegengewicht zur Knesset mit ihrer meist konservativen Mehrheit. Beschlüsse des Gerichts will Netanjahu künftig mit einfacher Mehrheit kippen können. Das verstört nicht nur den Staatsrechtler Menachem Mautner, der eine Zweidrittelmehrheit für Grundgesetze fordert, sondern auch den Soziologen Nathan Snyder, der das Land am Rande eines Bürgerkriegs sieht. Dazu kommt, Israels Situation im Nahen Osten ist prekär. Es ist umgeben von islamischen Staaten, bedroht von der Hamas in Gaza, der Hisbollah im Libanon, von Syrien und dem Iran. Das heißt aber auch, die besetzten Gebiete im Westjordanland werden zu einer immer schwerer wiegenden Hypothek. Und die Rolle des Militärs ist in Israel speziell. Man muss sich vorstellen, jede Theaterschauspielerin, jeder Rocksänger, jede Kulturwissenschaftlerin und jeder Physiker und Politiker hat in Israel nach der Schule den Militärdienst abgeleistet. Die Männer 3 Jahre, die Frauen 2. Die Neigung für die Besetzung der Gebiete, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, wird immer geringer. Zu der Bedrohung durch Terrorismus und andere Staaten kommt in Israel nun noch eine Bedrohung von innen. Wenn linke israelische Dienstpflichtige den Militärdienst verweigern, wenn Eliteeinheiten der Netanjahu-Regierung den Gehorsam aufkündigen, dann würde das Land von innen zerfallen. Deshalb sehen gerade Intellektuelle wie Nathan Snyder die jetzige Situation als so gefährlich an. Grundlage des von ihm sogenannten Gesellschaftsvertrags in Israel war die gegenseitige Akzeptanz verschiedener Milieus. Das liberale, fortschrittsorientierte Tel Aviv existierte ganz selbstverständlich neben den orthodoxen Gemeinden in Jerusalem. Unter der neuen Regierung wird sehr viel davon zur Disposition gestellt. Der Juraprofessor Menachem Mautner von der Universität Tel Aviv sieht die Regierung auf dem Weg in eine Theokratie. Und gleichzeitig ist eine verschärfte Landnahme in den besetzten Gebieten angekündigt. Sollen im Konzertsaal künftig die Frauen auf die Empore wie in der Synagoge, fragte vor kurzem Naomi Perloff, die Direktorin des größten Tel Aviver Kulturzentrums. Das wird zumindest in Tel Aviv wohl nicht so kommen. Aber wenn Israel gesunden will, dann braucht es nicht weniger als einen historischen Kompromiss. Nur er kann die großen politischen Lager, kann Likud und die Liberalen in einen Dialog zurückführen und die intellektuellen Grundlagen der israelischen Gesellschaft neu bestimmen.
Christian Gampert über Justiz, Meinungsfreiheit und Kultur in Israel. Stil- und Meinungspluralismus zu fordern ist ja das eine, das zu leben das ganz andere. Eurozentrismus und kontinentale Nabelschau überwinden, das sagt sich auch ziemlich leicht. Wie lassen sich aber fremde Kulturen in unser kulturelles Verständnis übersetzen, einbinden, wie verstehen? Steht am Ende nicht doch wieder dann ein exotistischer Blick aufs Fremde? Und führt die Vorführung des Fremden in heimischen Museen am Ende vielleicht sogar zu einer Art kulturellen Aneignung, Überwölbung, die doch gerade nicht gewollt war? Eine Ausstellung im Berliner Gropiusbau unter dem Titel Indigo Waves versucht sich an solchen Fragen. Die Kulturen und Zivilisationen rund um den Indischen Ozean werden da vorgestellt. Carsten Probst, auf mich wirkt das im ersten Moment ein bisschen nach ITB, Internationaler Tourismusbörse, aber es geht, helfen Sie uns, um Handelswege, Menschenhandel, wie wird das präsentiert?
Ja, Sie bekommen am Eingang der Ausstellung natürlich erstmal so ein kleines Booklet in die Hand gedrückt, das stimmt schon, wo jede ausgestellte Arbeit erklärt wird, damit auch eben europäische Besucher, die sich mit der Region rund um den Indischen Ozean nicht so auskennen, erstmal vielleicht ein Gefühl davon bekommen. Aber im Grunde genommen ist alles so angelegt, dass sie sich buchstäblich auch treiben lassen können durch die Ausstellung. Die Kuratoren Bonaventure Sobieng Nikung und Natascha Ginwala, die nutzen also auch direkt ozeanische Metaphern, wenn sie so wollen. Also dieses Fließen, das Kommen und Gehen der Wellen und Gezeiten. Das heißt, manches mag Ihnen in der Ausstellung rein optisch spontan auch vertraut bekommen, anderes rätselhaft. Gleich am Eingang stehen sie zum Beispiel so in einer großen Landart-Performance des indischen Künstlers Nikhil Chopra. Der hat so auf Baumwollstoffe auf dem Boden Sedimente, Lehm, Kohle, das Indigo-Pigment, das man ja in Indien zeitweilig gewonnen hat, oder auch Wasser verteilt, also so eine Art künstliche Insellandschaft, bei der sie so zwischen Gletschern, Bergen, Flüssen hindurch navigieren und quasi das Zusammenfließen von Bild und Natur erfahren können. Oder sie treffen da auf eine Bodenarbeit aus lauter verdorrten Ästen des nigerianischen Künstlers Kelani Abbas. Die können sie auch betreten, indem sie so vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzen, sozusagen in Zeitlupe darin herumtanzen. Das ist eine Arbeit, die sich um das Thema Wasser dreht, um die verschlungenen Wege, die die Familie des Künstlers seit Generationen immer hatte gehen müssen, um quasi dem Wasser zu folgen, wenn an einem Ort wieder Quellen versiegt waren. Das alles sind durchaus, wie ich das jetzt auch so schildere, sehr anschauliche, sehr schöne Arbeiten, aber eben nicht im ITB-Sinn, also nicht im touristischen Sinn, dass sie sich so in exotisierenden Traumbildern verlieren.
Ich muss mir also nicht vorstellen, dass Sie da im gestreiften Liegestuhl sich die Sachen angeguckt haben. Landart, Kunst oder kulturgeschichtliche Ausstellung, was ist es?
Ja, es ist, ich glaube, in erster Linie eine politisch gemeinte Ausstellung, aber vielleicht auch nicht im Sinn von identitärem Self-Empowerment, wie das heute ja so schnell heißt. Eigentlich im Gegenteil. Also diese ständigen Beziehungen zwischen den Kulturen befinden sich im ständigen Wandel quer von Ostafrika über Indien nach Indonesien und Australien, als sozusagen was von diesem Indischen Ozean sozusagen ausgefüllt wird, was von vornherein adaptiert oder was originär ist, in Anführungszeichen, das lässt sich hier anhand dieser gegenseitigen Einflüsse überhaupt nicht mehr klären. Aber es ist eben auch eine Gewaltgeschichte der kulturellen Vermischungen, nämlich durch die Sklaverei, da kommt dann die europäische Geschichte mit hinein. Eine Videoarbeit der US-Amerikanerin Clara Joe thematisiert zum Beispiel die Krankheiten, Quarantäneregelungen, die von den Kolonisatoren nach Afrika und Asien gebracht wurden, oder eine Installation von Shiraz Bayou, einem Künstler aus Mauritius. Das ist so eine Sammlung von Talismanen zum Gedenken an Menschen, die den versklavten Gesellschaften entkommen sind und auf abgelegenen Inseln so ihre eigenen Communities gegründet haben. Also es geht gar nicht um vorgefasste Identität, sondern gerade um so eine Rekonstruktion von Geschichte, die viele Menschen, die dort leben, infolge der Sklaverei gerade verloren haben.
Ja, lassen Sie uns das noch eine Sekunde vertiefen, was Sie gesagt haben, gerade vorgefundene Identität. Es ist auch von einer afroasiatischen Kultur die Rede. Wird da nicht etwas vielleicht künstlich herbeigeredet, eine speziell afroasiatische Identität geradezu beschworen?
Nee, von Beschwörung würde ich nicht ausgehen. Also es wirkt wie eine offene Installation eigentlich. Und gerade das, was ich anfangs andeutete, mit dem eigentlich nicht mehr ganz klar zu entziffernden wechselseitigen Einflüssen, das verleiht dieser, ich würde sagen, ozeanischen Anrainerlandschaft eigentlich das Gepräge einer Verflechtung, die sie nicht mehr auseinandernehmen können. Das ist eine im Grunde genommen ständige Frage. Was ist originär? Was ist angeeignet? Das soll auch gar nicht aufgelöst werden, sondern es soll erst einmal angenommen werden als eine Geschichte, die auch gar keine eindeutigen Quellen mehr hat und die natürlich auch von der europäischen Geschichte überwuchert wurde, gewissermaßen.
Kurzum, die Ausstellung lohnt sich?
Es ist unglaublich klug, sensibel gemacht, finde ich. Also es ist eine Ausstellung, die sich nicht an Theorien orientiert, sondern die erst einmal grundsätzlich auch das Publikum in Aktionen verwickelt, nicht nur passiv zu schauen, sondern sich durch Bewegung sozusagen auch etwas aneignen zu können, was man dann vielleicht dadurch auch besser versteht als vorgefasste Statements.
Indigo Waves, eine Ausstellung im Berliner Gropiusbrau, für uns nahegebracht von Carsten Probst. Wir wechseln auf die andere Seite in dem Off-Way-Broadway-Stück Regretfully So the Birds Are in New York. Da geht's um Wiederfinden, um Herkunft, um Eltern, um Verlust und Elternlosigkeit. Denn so das Theaterstück zwischen 1999 und 2018 sind, so wird geschätzt, etwa 80.000 asiatische Babys und Kleinkinder unterschiedlicher Herkunft von amerikanischen Eltern adoptiert worden. Offiziell gelten sie dann als chinesisch, weil die meisten dort registriert wurden, kommen aber meist aus ganzen südostasiatischem Raum. Die japanisch-amerikanische Dramatikerin Julia Izumi hat ein Stück über diese Generation geschrieben, zugleich ein Stück auch über Mandelaugen, kulturelle Klischees und die Suche nach Authentizität. Andreas Roberts hat sich das für uns in New York angesehen.
Wenn du ein asiatisches Adoptivkind bist, dessen Eltern dir und deinen Adoptivgeschwistern nicht sagen wollen, aus welchem Land ihr kommt, und wenn du außerdem die totale Versagerin bist, die immer noch zu Hause in New Jersey wohnt, weil sie keinen Job findet und ständig gefeuert wird, und wenn deine pillenschluckende Mutter außerdem auf ihren Prozess wegen Brandstiftung und Totschlag wartet, weil sie deinen Vater angezündet hat, der sie mehrfach mit asiatischen Studentinnen betrogen hat, ist es dann wirklich so schlimm, dass deine genetisch nicht verwandten Geschwister ineinander verliebt sind? Mit dieser Frage kontert Ellie das Entsetzen ihrer älteren Schwester Maura über ihre, wie sie findet, inzestuöse Liebschaft mit ihrem Bruder Neil. Damit ist gleich zu Beginn des Stückes auch schon alles beschrieben, was Julia Izumis bizarre Farce über drei asiatische Adoptivgeschwister in den USA am Leben hält. Die witzige Dialogstruktur, viel Situationskomik und jede Menge Absurditäten. Die Bühne besteht aus verschiedenen Spielorten, einem Sofa vor einem halb verkuckelten Familienporträt und eine Terrasse mit einem Schneemann, in dem der dahingeraffte Vater steckt, der in Abständen Banalitäten aus dem Leben des kambodschanischen Diktators Pol Pot zum Besten gibt. Er war ein sehr schlechter Lehrer für asiatische Geschichte, erklärt Maura später, der vor allem erotisch an asiatischer Kultur interessiert war. Und da ist noch ein Baumhaus in den Wolken, in dem Illy davon träumt, ein Stück Himmel zu erwerben, der nur ihr allein gehört und in dem sie dann mit ihrem Neil leben kann. Leider bringen die Menschen, die in den Himmel migrieren, eine tödliche Krankheit zu den Vögeln, die deswegen auch später im Stück als Puppen gegen die menschliche Migrationswelle demonstrieren werden. Und Mutter Eleanor sitzt im Gefängnis und findet, sie habe nicht immer die besten Entscheidungen in ihrem Leben getroffen. Julia Izumis Off-Broadway-Debüt Regretfully So the Birds Are zeigt Menschen, die sich in den Illusionen ihres oberflächlichen Lebens verloren haben. Das passt im Grunde gut zu der Idee einer Farce, wirkt aber über weite Strecken wie eine schlecht gemachte Sitcom. Wahrscheinlich will sich Izumi über die Seichtigkeit amerikanischer Kultur und deren Klischees von asiatischen Menschen lustig machen oder über die Vergeblichkeit kultureller Identitätssuche. Denn Bruder Neil bricht nach Nebraska auf, um seine wahre Bestimmung zu finden, während Schwester Maura nach Kambodscha fliegt, um ihre Mutter zu suchen. Doch was den Abend letztlich zum Scheitern verurteilt, ist die dramaturgische Entscheidung, die drei Geschwister, obwohl sie alle bereits erwachsen sind, mit unnatürlich hohen Stimmen spielen zu lassen, als wären sie direkt aus einem Manga-Comic entflohen. Das macht sie zu verzogenen Kindern, die unfähig sind, Dinge wie Sex, Liebe, Sehnsucht oder Heimat auch nur beim Namen zu nennen. Dieses Unvermögen findet seinen Höhepunkt am Ende, wenn Illy am Sarg ihrer Schwester, die in Kambodscha einem Attentat zum Opfer fällt, eine Rede halten soll und keine Worte finden kann. Nicht etwa aus Trauer, sondern weil sie ohne ihre Geschwister nun nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist. Ein interessanter Moment, der viel zu spät kommt.
Andreas Roberts sah Julia Izumis Theaterstück in New York. Als, sagen wir, kaiserliche Hoheit, da ist man ja einen gewissen Lebensstil gewohnt, kann den erwarten. Aber was macht man dann so in der Demokratie damit? Antworten darauf in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Allzu viele Schlossbesitzer gibt es nicht, aber wer ein Schloss hat, der weiß, dass so eine Immobilie pflegeintensiv ist. Und das kostet. Wer dazu noch einen luxuriösen Lebensstil pflegt, dem können die finanziellen Mittel schon mal ausgehen. Genau das war der Fall bei den Nachfolgern des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Die Hohenzollern-Familie ist in den letzten Jahren ja vor allem dadurch aufgefallen, die Länder Berlin und Brandenburg und den Bund auf Entschädigungen zu verklagen. Die erste dieser Klagen wurde schon 1991 eingereicht. Damals war noch Louis Ferdinand, Sohn des Kronprinzen, der sogenannte Chef des Hauses. Zum Hintergrund dieser ersten Forderung liegt dem Magazin Der Spiegel nun ein mehrseitiges Papier vor, das offenlegt, wie desaströs die Finanzsituation der Hohenzollern in den Jahrzehnten nach 1945 wurde. Was vor allem am aufwendigen Lebensstil mit Privatflugzeugen, teuren Immobilien, Autos und Chauffeuren und Ähnlichem lag. Und weil auch der Verkauf von Silber und Kunst die Löcher nicht stopfen konnte, sah der Finanzverwalter von Louis Ferdinand nach der Wiedervereinigung die Rettung in Restitutionsforderungen. Übrigens gegen den Willen Louis Ferdinands, der nicht an die Durchsetzung der Klage glaubte und der vielleicht auch nicht sein Image ramponieren wollte, denn im ZDF wurde er 1986 zu einer möglichen Rückkehr zur Monarchie befragt.
Kaiserliche Hoheit, ich gehe davon aus, dass Sie ein absolut loyaler, treuer und ergebener Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind. Wenn jetzt aber die berühmte, leider ganz unsichtbare Fee käme und Ihnen einen Wunsch zur Erfüllung freistellte, würden Sie sich dann zum Kaiser machen lassen?
Wenn das deutsche Volk das wünscht, sonst nicht. Wenn eine große Mehrheit der Deutschen sowas haben möchten, das wäre die Vorbedingung.
Sein Enkel Georg Friedrich hatte erst kürzlich zwei Klagen zurückgezogen. Andere Forderungen der Familie müssen allerdings noch geklärt werden. Über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren stand der amerikanische Saxophonist Edward Kit Jordan auf der Bühne mit so großen Namen wie Ray Charles, Aretha Franklin oder Stevie Wonder. Sein Herz schlug immer für den Avantgarde-Jazz, wie man zum Beispiel in dieser Aufnahme hört. Die Musikszene in seiner Wahlheimat New Orleans wäre ohne ihn undenkbar gewesen. Edward Kit Jordan lehrte dort auch an der Universität und der Musikschule der New Orleans Jazz and Heritage Foundation. Wie jetzt bekannt wurde, ist Edward Kit Jordan am 7. April im Alter von 87 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns kommen die Nachrichten, dann folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort ist, dass der Ukraine-Krieg auch die Ostermesse in Rom geprägt hat. Für Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute dankt Michael Köhler.